Infolora.
Hallo zusammen, ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz. Es ist der 25. April und es ist jetzt genau 18 Uhr und wir werden die nächste Stunde für euch da sein. Wir starten in die internationalistische Infosendung, eben wie immer am Donnerstag. Am Mikrofon sind heute für euch
Wühlmaus
und Hani. Und wir beginnen heute auch gleich, das ist ein bisschen speziell, mit unserem Fokus. Denn es gab wieder Nachrichten über Razzien und polizeiliche Repression gegenüber KurdInnen, spezifisch zwei kurdischen Nachrichtensendern in Brüssel oder in der Nähe von Brüssel in Belgien. Diese Nachrichtensender wurden von der Polizei gestürmt. Das sei ein Schlag gegen die kurdische Medienlandschaft, während der faschistische türkische Staat gleichzeitig eine Invasion in Medina durchführt. ANF Deutsch schreibt dazu, das Timing könnte aufschlussreicher nicht sein. Parallel zum Beginn der neuen türkischen Invasion in der Region Medina und der Reise des türkischen Regimechefs Erdogan nach Südkurdistan und den Irak holt der belgische Staat zum Schlag gegen die kurdische Medienlandschaft aus. Während dieser Razzia oder dieser Verwüstung fast schon wurden Räumlichkeiten der Nachrichtensender in der Nacht durchsucht. Die Polizei hat die Medienhäuser umstellt und MitarbeiterInnen wurde der Zutritt verwehrt. Die Polizei zerstörte und beschlagnahmte dabei technische Geräte, zerschlug Türen und durchtrennte Kabel, während die Sicherheitskräfte des Senders auf dem Boden gefesselt wurden. Genau, die Fernsehsender erklären daraufhin, Zitat, die Medienhäuser ordneten die Razzia in den Zusammenhang einer breit angelegten antikurdischen Vernichtungsoperation ein und erklärten gemeinsam, dass die Besuche der türkischen Regierungsvertreter in den USA, im Irak und im Iran die Vereinbarungen mit der südkurdischen PDK und des Besuchs des türkischen Präsidenten Erdogan im Irak und bei den Barzanis die jüngsten Versuche seien, dieses Vernichtungskonzept zu verwirklichen. Dabei sei der Invasionsangriff die militärische Dimension und aber jetzt auch diese Angriffe auf die Medienhäuser ein Angriff auf einer anderen Dimension gegen die Stimmen kurdischer Menschen, gegen die Berichterstattung auch im europäischen Rahmen. Und das war ja jetzt schon vor ein paar Tagen, das war in der Nacht zum 23. April und inzwischen gab es auch schon viele Proteste. Viele Betroffene von den Medienhäusern, aber auch die gesamte kurdische Gemeinschaft möchte gegen diese Repression vorgehen und hat sich versammelt, hat sich mobilisiert. Ja, da gibt es auch verschiedene Pressemitteilungen, die gelesen werden können. Das könnt ihr alles sehr gerne auf ONF tun. Die berichten da auch immer sehr viel zu so Razzien, Repression, die kurdische Menschen und so Medienhäuser oder auch die Politik betreffen. Etwas, das aber heraussticht, ist, dass die belgische Polizei hier illegal und antidemokratisch gehandelt hat und dass das sehr verwoben ist mit diesen Angriffen auch auf Nordkurdistan durch die Türkei. Genau, und über das werden wir jetzt auch gleich noch mehr hören, denn wir hatten das Vergnügen, dass Emre hier im Studio war. Emre ist Teil von dem Kurd Zürich und ihr werdet es auch gleich selbst noch hören. Wir haben ein paar Fragen gestellt und das wird jetzt so ein bisschen die nächsten 25 Minuten dieser Sendung füllen. Also lehnt euch zurück und wir hoffen, dass ihr ein, zwei Dinge mitnehmen könnt. Emre hat ganz schön Dinge noch kontextualisiert und auch aus einer Perspektive aus der Bewegung gesprochen, was wir sehr schätzen hier im LoRa. Genau. Und das kommt jetzt. Viel Spaß. Also wir sind jetzt hier im Studio mit Emre. Magst du dich gleich kurz selbst vorstellen?
Genau, ich bin Emre vom Kurdischen Demokratischen Gesellschaftszentrum in Zürich. Und da bin ich Teil der Außenkommission des Vereines.
Wir haben vorhin in der Sendung über die Angriffe auf kurdische Medien und JournalistInnen berichtet und über die Proteste jetzt dagegen, die stattgefunden haben. Da haben wir auch viel auf Artikel von ANF Deutsch zurückgegriffen, die auch viel zu der kurdischen Befreiungsbewegung und zu genau solchen Angriffen berichtet. Und diese schreiben, dass das Timing dieser Angriffe auf die Nachrichtensender nicht aufschlussreicher sein könnten. Sie meinen damit, glaube ich, dass den Angriff gegen die Nachrichtensender und die gleichzeitigen militärischen Angriffe stark zusammenhängen. Kannst du das einordnen in vergangene Geschehnisse und worauf das aufbaut?
Also es gab eine Erklärung gestern von der DEM-Partei, der Demokratischen Partei in der Türkei, die jetzt auch bei den Kommunalwahlen stark gewonnen hat in Nordkurdistan. Sie haben gesagt, dass es eine klassische Kriegsvorbereitung des türkischen Staates ist. Und was aber natürlich jetzt in dieser Entwicklung gefährlich ist, dass auch europäische Institutionen sich in diese Kriegsvorbereitung einmischen, das ist eine neue Entwicklung. Und die ist natürlich auch nicht überraschend, warum das passiert. Kann man das mehr oder weniger einschätzen, weil die Erdogans Regierung seit Jahren starke Zusammenarbeit hat mit den europäischen Staaten, mit der Europäischen Union und jetzt auch während den Großangriffen jetzt auf Rojava und vor allem auf Medienverteidigungsgebiete, in denen die kurdische Guerilla ist und Kurdistan von dort aus verteidigt, wollen sie natürlich die Beziehung mit der EU verbessern und EU möchte natürlich einige Sachen jetzt nicht riskieren, wie dieser Flüchtlingsdeal mit der Türkei oder eben Waffenexporte aus Deutschland, aus der Schweiz, Frankreich und Italien für Drohnentechnologie und so weiter. Das ist leider eine schmutzige Politik, die von der Erdogan-Regierung geführt wird, aber es zeigt auch, dass jetzt europäische Institutionen sich auch darin einmischen.
Also gehst du eigentlich jetzt schon ein bisschen darauf, auf die Mitschuld europäischer Staaten ein und die Bereitschaft von den Gewaltmonopolen der europäischen Staaten wie der Polizei, die ja jetzt spezifisch in Belgien zwei Nachrichtenagenturen angegriffen hat. Und Belgien im Spezifischen war ja auch schon vor ein paar Wochen in den Medien, oder wir haben auf jeden Fall darüber berichtet, da es Angriffe türkischer Faschisten gab auf kurdische Einzelpersonen und Familien nach Nevros-Feierlichkeiten und brutale Gewalt ausgeübt wurde. Da wurde auch in den Medien wenig darüber berichtet. Konsequenzen sind mir unbekannt. Und du würdest jetzt also auch sagen, dass diese individuellen Angriffe auf kurdische Personen und so diese staatliche Ebene stark zusammenhängen?
Also man kann natürlich bei Einzelfällen von individuellen Angriffen reden, aber wir sehen es nicht so, dass diese Angriffe individuell geführt werden. Das sind Teil der Kriegsstrategie der Türkei. Die kurdische Bewegung sagt seit Jahren, dass die Türkei einen Spezialkrieg führt gegen die Freiheitsbewegung Kurdistans und das auch in der Diaspora und eigentlich überall, wo die Kurdinnen ist, macht. Von dem her, was in Belgien passiert ist, nach Nevros-Feiern, dort am 23. April, ich bin mir nicht ganz sicher, März, sorry, das sind natürlich auch organisierte Angriffe, die von türkischen Faschisten organisiert sind, mit der Absprache mit Ankara. Und Und da natürlich auch gibt es immer wieder Versuche, die in der Diaspora die Situation zu eskalieren und vor allem von den Seiten der türkischen Faschisten. Und die kurdische Gemeinschaft ist ja sowieso mit der Flucht, mit der ganzen Kriegsgeschichte und mit der Repression hier, mit dem Rassismus hier, sowieso wird bombardiert von allen Seiten. Und dann noch solche Versuche, Eskalationsversuche, dienen auch dazu, dass die Kurdinnen eigentlich in Europa, auch in der Diaspora, mehr marginalisiert werden von europäischen Staaten. Und dagegen hat die Bewegung eine klare Position. Das sind Provokationen und Eskalationsversuche und wir gehen eigentlich diesen nicht nach, wie sie das wollen. Sondern ist darin sehr wichtig zu erzählen, was eben hinter der Kulisse passiert, warum diese Eskalationsversuche, warum es diese gibt und warum es versucht wird, in der Diaspora zu provozieren. Man kann natürlich davon reden, also es ist natürlich nicht so schwierig zu sagen, wie ich auch vorher gesagt habe, dass europäische Staaten stark mit der Erdogans Regierung zusammenarbeiten, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Versuche von der kurdischen Bewegung, diesen Staaten zu sagen, sei nicht Teil dieses Krieges, der türkische Staat gegen Kurden, Kurdinnen führt. Und es gibt natürlich diese Versuche seit Jahren, aber wie wir jetzt auch vor ein paar Tagen, also vor zwei Tagen in Belgien gesehen haben, europäische Institutionen sind leider Teil dieses Krieges geworden. Und deshalb haben sie auch ja diese kurdische Fernsehsender angegriffen, die seit 90er Jahren für eine objektive Berichterstattung über Kurdistan arbeiten. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes eigentlich Beispiel, wie diese Zusammenarbeit zwischen der Türkei und europäischen Staaten läuft.
Genau. ONF schreibt beispielsweise in diesen Artikeln jetzt, die erschienen sind, über diese Angriffe und Razzien und Verwüstungsoperationen der Polizei, in einem größeren Kontext von antikurdischen Vernichtungsoperationen, die sich aber eben nicht nur auf kurdische Gebiete bezieht, sondern auch explizit auf die Gewalt gegen KurdInnen in Europa. In Deutschland wurde ja beispielsweise auch aufgedeckt, dass antikurdischer Rassismus auf keiner Ebene statistisch erfasst wird und dass jetzt selbstorganisierte Initiativen das übernehmen wollen und auch eine Supportleistung erarbeiten möchten. Gleichzeitig werden KurdInnen und kurdische Freiheitsbewegungen durch den europäischen Staat, im Spezifischen auch durch Deutschland, stark kriminalisiert. Und Ferhat Kocak hat beispielsweise jetzt gerade vor ein paar Tagen, glaube ich, auf X, ehemals Twitter, auch nochmal in einem ganz anderen Kontext gefordert, dass geprüft wird, dass zum Beispiel die Organisation oder die Gruppierung der Grauen Wölfe verboten werden sollte in Deutschland und in Europa. Aber gleichzeitig findet ja eine auf justiziabler Ebene viel krassere Kriminalisierung von zum Beispiel der PKK statt. Das ist ja auch nochmal eine andere Dimension von einer Marginalisierung. Wie schätzt du das ein, auch diese Nichtbereitschaft für Konsequenzen für so faschistische Strukturen in Europa?
Also natürlich ist es ein sehr komplexes und breites Thema, aber es ist wichtig zu sagen, die Rolle der europäischen Staaten im Krieg in Kurdistan ist sehr groß und das ist nicht etwas Neues, das ist seit 80er Jahren so. Deutschland ist der erste Staat in Europa, der PKK verboten hat und das hat auch dazu geführt, dass die PKK auch auf der internationalen Ebene verboten wird und damit eigentlich jegliche mögliche Gespräche mit dieser Organisation auch damit verboten werden und dass sie auch keine diplomatische Arbeit mehr führen können. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass das Dialog zwischen Kriegsparteien nicht mehr möglich wird. Und das ist auch die Strategie der Türkei. Sie wollen nicht, dass sie mit der kurdischen Bewegung an den Tisch kommen und zusammen über die Zukunft der Region reden. Dafür gibt es aber seit langem, seit frühen 90ern, vor allem von Abdullah Öcalan, gibt es sehr viele Aufrufe an den türkischen Staat für eine Lösung, für eine demokratische Lösung der kurdischen Frage. Und das wird leider nicht sehr ernst genommen. Und das ist natürlich, also es gab einen Friedensprozess 2013 bis 2015, und während diesem Prozess haben wir auch gesehen, dass eine Pause, also dass das Ende eigentlich des Krieges in Kurdistan für alle gut ist. Und das hat sich sehr gut bewiesen in dieser Zeit, und ist es auch natürlich wichtig zu sagen, dass europäische Staaten eben, weil sie davon profitieren, unterstützen sie der NATO-Partner Türkei weiter und machen eigentlich, was Türkei sagt. Es ist zum Teil, gibt es natürlich Versuche auch in der europäischen Politik, das zu stoppen, das zu verändern. Es gibt auch Leute, quasi die kurdische Bewegung nennt die Freundinnen der Bewegung, die auch im Europäischen Parlament sind, die auch in europäischen Institutionen sind. Es gibt Versuche für die Aufnahme, also für den Beginn eines neuen Friedensprozesses, aber die Türkei, seitens von Türkei wird es einfach nicht gemacht. Die Türkei sagt, auf keine Weise wollen wir mit der kurdischen Bewegung zusammen sitzen und eine Lösung finden. Natürlich auch dann diese Angriffe in Belgien oder die Auslieferungen von kurdischen Aktivistinnen in Frankreich oder Verhaftung von Aktivistinnen in Deutschland, mehr als 12, also jetzt 13 Genossinnen in Deutschland sitzen im Knast wegen dem PKK-Verbot. Wir haben in den letzten Jahren eine große Kampagne geführt, mehr als 1 Million Unterschriften gesammelt für die Aufhebung des PKK-Verbotes, für eine demokratische Lösung der kurdischen Frage, aber das wurde leider auch nicht sehr ernst genommen. Es ist halt wichtig zu sagen, also jetzt, dass all diese Angriffe sind mit einer regionaler Politik verbunden sind, Strategie, diese neo-osmanische Strategie des türkischen Staates. Der türkische Staat möchte sich in der Region ausweiten, deshalb hat auch in den letzten Jahren die Teile von der autonomen Region Rojava besetzt, Krisipi, Afrin und Serekani. Diese drei Städte sind immer noch unter türkischen Besatzung. In den letzten Jahren wurden die Teile von Südkurdistan, vom Nordirak, Teile von Medienverteidigungsgebieten, eben wo die Guerilla ist, wurden besetzt. Und jetzt, gerade vor 10 Tagen, haben die Volksverteidigungseinheiten der PKK gesagt, dass die türkische Armee jetzt eine neue Offensive gestartet hat gegen die Stellung der PKK, der Guerilla dort. Und das sind natürlich diese Entwicklungen. Der türkische Staat möchte den Krieg überall hinbringen und möchte auf keinen Fall diesen Krieg stoppen, weil er ja selbst von diesem Krieg profitiert. Vielleicht ist es zu lange geworden, aber ist es auch wichtig zu sagen, dieser Krieg wird für niemanden gut sein, wie wir auch bei all den Kriegen auf der Welt gesehen haben. Ich kann jetzt als eine Person, die diese Bewegung kennt, kann ich sagen, die kurdische Freiheitsbewegung ist für mich die größte Friedensbewegung auf der Welt. Die Guerilla, die eigentlich jeden Tag im Kampf ist gegen die türkische Armee, gegen die Besatzung, die ist die eigentlich größte Friedenskraft in der Region. Und sie sagen seit Jahren, dieser Krieg, niemand, keine Seite, keine Partei, keine Kriegspartei kann diesen Krieg gewinnen. Und deshalb müssen wir zusammensitzen, deshalb müssen wir schauen, wie wir diese Probleme lösen können in unserer Region, wie wir die kurdische Frage lösen können. Und es muss demokratisch passieren. Es muss nicht wie in den Jahren 2013, 14, 15 passieren. Es muss gerecht sein, dieser Frieden. Und Und es wurde auch in den letzten Jahren mehrmals von der Seite der Guerilla gesagt, niemand wird diesen Krieg gewinnen können, weder PKK wird diesen Krieg gewinnen, noch die Türkei, aber wir werden auch nicht verlieren. Und deshalb ist es einfach wichtig zu betonen, dass es jetzt auch mit der Isolation auf Abdullah Öcalan, seit 37 Monaten ist er in der totalen Isolation, wir haben keine einzige Information über seinen Gesundheitszustand, ist es nochmals wichtig, jetzt mit diesen neuen Angriffen auf die Medienverteidigungsgebiete, auf die Guerilla, auf Rojava und auf die kurdische Diaspora in Europa, ist es nochmals wichtig zu sagen, die kurdische Frage kann man nur demokratisch und politisch lösen. Und für das ist der Vertreter, der Vorsitzende der Kurdinnen, der Millionen Menschen, ist auf der Gefängnisinsel Imrali. Und man muss mit ihm reden, man muss die totale Isolation stoppen und schauen, wie man dieses Problem und weitere Probleme in der Region demokratisch und gerecht lösen kann.
Vielen Dank für diese Ausführung und alle diese Einblicke. Ich glaube, da können wir alle noch viel lernen. Und du hast jetzt auch schon die Perspektive der Bewegung beschrieben, also dass im Fokus dieser demokratische Aspekt steht. Vielleicht einfach auch, weil es mich jetzt interessiert. Es wurde ja nochmal in Bezug auf diese Kommunalwahlen viel darüber berichtet, dass das demokratisch ablief, bla bla bla. Wir wissen alle, vor allem hier im Lora haben wir viel und breit darüber gesprochen, wie undemokratisch das ablief, wie viel Transfers da abliefen, dass diese Stimmen verfälscht werden. Und was würdest du jetzt sagen? Du hast ganz zu Beginn gesagt, dass die DEM-Partei gewonnen hat in eigentlich allen kurdischen Gebieten. Was denkst du in die Zukunft blickend, was da passiert oder was das macht?
Also es war bei den Wahlen am 31. März war es wieder eigentlich, also es gab ein sehr starkes Zeichen aus Nordkurdistan für die Lösung der kurdischen Frage, weil Millionen von Menschen haben die DEM-Partei gewählt und gesagt, das ist unser Land, wir wohnen hier. Und wir wollen uns selbst verwalten. Wir wollen nicht irgendwie von irgendwelchen Leuten, die aus Ankara kommen, aus 1000 Kilometer vom Weiten kommen und uns sagen, was wir machen sollen, wer wir sind, welche Identität wir haben, welche Sprache wir reden müssen, und sondern wollen wir uns selbst verwalten. Das war ein sehr, sehr starkes Zeichen, muss man das natürlich auch betonen, dass jetzt dieses Selbstverwalten nicht so heißt wie in Rojava oder wie wir in der Schweiz kennen, auch ein bisschen so demokratisch. Also dass man so, dass quasi jede Region sich selbst verwaltet, nicht von einem Zentralstaat verwaltet wird. Das ist leider in der Türkei nicht der Fall. Also der türkische Staat ist ein Zentralstaat. Aber trotzdem sind diese Gemeinden sehr wichtig für uns, und durch diese Gemeinden kann man eigentlich viele Projekte, viele gesellschaftliche Projekte wieder aufstellen, wie wir es eben vor diesen ernannten Treuhändern gemacht haben. Also es ist natürlich schwierig, jetzt während diesen Angriffen zu sagen, in welche Richtung es gehen kann. Aber was eben wir in Nordkurdistan gesehen haben, es war wichtig, und natürlich wird es dann auch nach unserer Meinung wird jetzt die Region wieder sich ein bisschen erholen von der türkischen Besatzung, weil wir unsere gesellschaftlichen Strukturen dort wieder aufbauen können, die wir eben eigentlich sehr grundlegend sehen für eine Demokratie in der Region nach dem Paradigma der demokratischen Moderne von Abdullah Öcalan, werden jetzt auch die Strukturen dort sich mit demokratischem Konföderalismus organisieren, werden Kommunen aufbauen, die existieren eigentlich bereits, aber werden sie die Kommunen stärken, die Räte aufbauen, Kooperativen und Akademien gründen, die es eben schon vor 2015 gab, werden sie jetzt nochmals das machen, und das wird natürlich auch das wird natürlich auch für die Leute, die dort leben, etwas, ja, ein sehr positiver, eine positive Wirkung haben. Und auf der anderen Seite natürlich die Besatzung in Rojava geht weiter, also mit dem Krieg auch in Gaza sehen wir, dass die Region sehr, ja, sehr geladen ist, aufgeladen ist. Und solange die Besatzung in Rojava weitergeht, können wir, oder solange auch die Drohnenangriffe der Türkei in Rojava weitergehen, solange die Angriffe der türkischen Armee, die Bodenoffensive und Luftoffensive in Medienverteidigungsgebieten weitergehen, können wir jetzt nicht von einer positiven Entwicklung reden. Aber es ist wichtig zu sagen, die kurdische Bewegung ist seit 45 Jahren im Kampf, kämpft seit 45 Jahren und ist eigentlich seit 45 Jahren jedes Jahr nur größer geworden. Und das wird so weitergehen. Dieser Krieg wird jetzt das nicht stoppen können, dass die kurdische Bewegung sich weiter organisiert und gegen die Besatzung kämpft. Und auch die Angriffe, die in Europa stattfinden, werden jetzt auch nicht dazu führen, dass die Leute, die in der Diaspora leben, sagen werden, ah, okay, wegen der Repression machen wir jetzt nicht weiter. Also das hat die letzten 45 Jahre haben das bewiesen, dass die Kurden entschlossen sind und dass sie für ein freies Kurdistan weiter kämpfen werden.
Genau, dieser Widerstand ist ein sehr schönes Stichwort, weil ich glaube, das ist auch so eine Konstante, die sich da durch alle Fragen durchzieht. Einerseits jetzt diese Proteste, die nach diesen Angriffen auf diese Nachrichtensender ausgebrochen sind, aber auch zum Beispiel die Proteste der Menschen nach den Kommunalwahlen, als eine solche Selbstverwaltung geputscht werden sollte und dann einfach tausende Menschen auf den Straßen waren und der Widerstand auch Früchte getragen hat. Was würdest du jetzt sagen, um nochmal zurück nach Zürich zu kommen oder in die Schweiz oder nach Europa, wie wir uns organisieren und bewegen sollten in Solidarität mit der kurdischen Befreiungsbewegung?
Also ich habe es ja, ich habe es mehrmals ja erwähnt, dass jetzt die europäischen Staaten mit der türkischen Regierung zusammenarbeiten. Es ist jetzt ein Fakt, und das machen die europäischen Regierungen und Staaten, sagen wir die europäischen Regierungen im Moment, profitieren davon, und weil sie davon profitieren, haben sie diese Zusammenarbeit mit einer Regierung, die sehr klar eine terroristische Organisation wie der sogenannte Islamische Staat unterstützt hat, jahrelang. Und der auch eben im Herzen von Europa mehrmals Anschläge, Terroranschläge gemacht hat. Das ist eine Regierung, die, die in der internationalen Drogenhandel und Menschenhandel und Waffenhandel eine aktive Rolle spielt. Es gibt mehrere Beweise. Journalisten sogar aus Südamerika haben darüber mehrmals berichtet, dass türkische Schiffe Drogen nach Europa, nach Mediterranien tragen. Und wir reden von einer Regierung, die, mit der man eigentlich nicht mehr reden kann. Also das ist eine Regierung, die weder politisch noch moralisch eigentlich eine Lösung oder eine Option sein kann für die Leute, die eben nach ihren Aussagen Demokratie, Frieden und Gleichheit wollen. Aus diesem Grund warten wir natürlich jetzt nicht von europäischen Staaten eine ehrliche Haltung, die jetzt für die Lösung der kurdischen Frage arbeiten wird. Aber wir sagen, sei nicht Teil dieses Krieges. Lass die Türkei alleine, sei nicht Teil dieses Krieges und führt diesen Krieg der türkischen der Erdogan-Regierung nicht weiter in Europa oder in anderen Ländern. Und das ist für uns etwas sehr Wichtiges. Das ist das Erste. Und Zweite heißt es natürlich, wenn europäische Staaten nicht Teil dieses Krieges sein werden, dann müssen sie auch mit dem Verbot der PKK aufhören. Und dann müssen sie auch mit der Marginalisierung der kurdischen Gesellschaft aufhören. Und werden sie das jetzt realistisch gedacht, werden sie das jetzt machen? Nicht, oder? Warum sollen sie das machen? Warum ist die Frage dann für uns auch Also wir sagen es überall, die Gesellschaften in Europa haben eine große Verantwortung, eine politische Verantwortung und eine moralische Verantwortung, weil sie vieles eigentlich auf der Welt im globalen Süden verändern können, und sie müssen eigentlich dieser Verantwortung nachgehen. Die